Vom Heft Jünger ausbilden wie Jesus, das heißt Jünger ausbilden wie Jesus sie ausgebildet hat. Heute die Schulung Nummer 3. Jünger auszubilden ist harte Arbeit. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Offenbaren 2, 3. Lass uns auch zusammen diesen Vers lesen hier, Kolosser 1, 28 bis 29. Seht ihr? Ne, auf der nächsten Seite. Habt ihr es gefunden? Gut. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt in Macht. Kolosser 1, 28 bis 29. Halleluja. Ja, Jünger auszubilden, es geht in dieser Schulung, in diese Schulungen, die wir momentan machen, ja ums Thema Jünger ausbilden. Das heißt, eine Schulung für Menschen, die Jünger ausbilden werden. Ne, für die Vorbereitung, zu, ne, das zu machen, diese Arbeit zu machen, Jünger auszubilden. Und deswegen muss ich auch euch sagen, ich hoffe, dass alle, die hier heute mitmacht, später einmal Jünger Ausbilder werden oder gar nicht so spät. Ne? Ihr habt doch die 156 Schulungen hinter euch. Deswegen seid ihr schon theoretisch in der Lage, das hier zu machen. Das heißt, Jüngerschaft zu machen. Deswegen hoffe ich, dass ihr gleich Jünger Ausbilder werdet. Aber wir müssen dann sagen, es ist ja vielleicht nicht so leicht, wie einige sich das vorstellen. Ich fange mal an mit der Frage, waren die Apostel wirklich Supermänner? Superman, ne, wisst ja, um was es geht. Ne? Ich denke, das ist ja allgemein bekannt, ne, der Superman. Ne? Und ja, weil viele denken, ja, die Jünger Jesu, wow, die waren etwas Besonderes. Weil, ja, guck mal, was die gemacht haben. Jesus hat ja nur 12 Nachfolger ausgebildet und die haben die Welt auf den Kopf gestellt. Die haben ja die ganze Welt angesteckt mit dem Glauben an Jesus. Die waren, ne, wow, die waren etwas ganz, ganz Hohes. Ne? Und deswegen, ja, weil viele so denken, dann denken die, okay, die waren etwas ganz Besonderes, aber wir, nein, ne, wir sind nicht besonders, wir sind ganz einfache Menschen, deswegen ja, ist auch kein Problem, wenn wir nichts machen. Versteht ihr? Warum ich ja diese Frage stellen muss, waren sie wirkliche Supermänner oder waren sie vielleicht ganz normale Menschen? Und ich plädiere für die Alternative, dass sie ja ganz normale Menschen waren. Nur, wenn wir jetzt machen möchten, sowas Ähnliches, was die Jünger gemacht haben, das heißt etwas Großes, etwas viel erreichen, viele Gemeinden gründen und so, dass wir nicht denken sollen, nee, das ist ja nur für Auserwählte oder so, sondern dass wir hingucken sollen, was die durchgemacht haben. Wenn wir das erreichen wollen, was sie erreicht haben, dann müssen wir durchmachen, was sie durchgemacht haben. Versteht ihr? Trainiert werden, wie sie trainiert wurden. Wie viele kommen auf diesen Gedanke? Wie viele denken, ja, wenn ich etwas tun will, wie ne, einer, der jetzt ein Profi ist in irgendeinem Bereich, ja, dann muss ich mich auch ne, professionalisieren, auch eine Ausbildung oder studieren oder so, um das Gleiche tun zu können. Den gleichen Bildungsweg gehen wie der andere. Ne? Wenn wir denken, wir wollen das tun, was die Jünger getan haben. Ich sage mal so, ich denke, das ist ja kein Stolz zu sagen, dass man ja etwas Großes tun will für Jesus. Ich denke, das wäre falsch, wenn wir sagen würden, nee, ich bin ein Nix, ich bin eine Null, ich will nichts machen, ne, ich begnüge mich in meiner Einfachheit und so, ne, dass diese Art zu denken gefällt Gott nicht. Das, ne, ich könnte hier argumentieren in dieser Richtung, um euch zu beweisen, dass Gott nicht gefällt Menschen, die feige sind, Menschen, die die hier wie Pilatus die Hände gewaschen hat. Ich wasche meine Hände und so auf der Verantwortung, wie der der ein Talent bekommen hat. Ja, ich habe ein Talent versteckt und so. Versteht ihr? Das mag Gott überhaupt nicht. In Offenbarung steht, denn die Feigen werden das Reich Gottes nicht erben. Feigen, Menschen, die sagen, nein, ich bleibe lieber zu Hause, ich mache nichts, das ist sicherer, dann sterbe ich alt, Wenn wir große Sachen tun möchten, das möchte ich. Ihr müsst für euch selber antworten, aber ich möchte das, Ich möchte hier nicht klein denken, sondern groß. Was ja nichts garantiert. Groß zu denken garantiert ja gar nichts, versteht ihr? Aber ich denke, es ist schon ein guter Anfang, wenn wir möchten, versteht ihr? Wenn wir möchten Großes tun, dann müssen wir gucken, was hat dann Jesus mit seinen Jüngern gemacht? Und hier drei Sachen, die Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Intensives Gebetsleben, intensive Lehre, intensives Training und die Geistestaufe. Versteht ihr? Jüngerschaft, was Jesus mit den Jüngern gemacht hat, war ja ein Training, war eine Ausbildung, war etwas ganz Konkretes. Die haben geübt, die haben Sachen gemacht, die haben gepredigt, die haben Menschen geheilt. Das war nicht einfach nur eine Schulung, wo sie gesessen haben und hier gelernt haben, aber die haben auch ganz viel gelernt. Ich habe das ja in drei Punkte zusammengefasst, in drei Punkte. Alles, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat, damit wir das ein bisschen besser verstehen, damit ich ja nicht die ganzen Evangelien ja wieder erzählen muss, sondern drei Punkte zusammengefasst. Punkt Nummer 1, Jesus hat seine Jünger geistlich aufgebaut, damit sie ja gläubig sind. Punkt Nummer 2, in der Bibel gelehrt. Steht oft, Jesus lehrte, gelehrt, erklärt, was die Bibel bedeutet, das Alte Testament und so, was die ja damals nur hatten, in der Bibel gelehrt. Und Punkt Nummer 3, als Mitarbeiter trainiert. Er hat gesagt, geht und predigt, irgendwann, nicht am Anfang. Aber irgendwann hat er gesagt, geht ihr auch und predigt in die umgebenden Städte. Oder dann kam ein Besessener und Jesus hat gesagt, ja, treib mal den Dämon von diesem Besessenen aus und so. Versteht ihr? Trainiert in der Arbeit. Deswegen diese drei Punkte. Geistlich aufgebaut, in der Bibel gelehrt und als Mitarbeiter trainiert. Und dann kam ja auch später auch die Geistestaufe. Deswegen ist auch wichtig, dass wir hier diesen vierten Punkt da nicht vergessen. Diese Sachen geistlich aufgebaut. Interessant, dass diese drei Punkte, wenn wir durch den Kopf lassen, diese 12 Hefte, die wir studiert haben, dann ist das erste Jahr, die 4 ersten Hefte, das hier, die geistliche Auferbauung. Das zweite Jahr, Bibelpanorama, theologische Grundlagen der Bibel, in der Bibel gelehrt. Und das dritte Jahr, über die Gemeinde. Was kann ich für Jesus tun? Als Mitarbeiter trainiert, versteht ihr? Ich mache hier eine Korrelation, die ist ja nicht umsonst. Ich habe die ganzen Hefte ja aus der Bibel heraus geschrieben, die Bibel gelesen und verstanden, wie das, wie Jesus das gemacht hat. Deswegen habe ich das so gemacht. Euch das Gleiche geben, was die Jünger bekommen haben, in der Hoffnung, dass ihr auch gleiche, ähnliche Ergebnisse später habt in eure Arbeit, wie die Jünger gehabt haben. Es ist ja kein Wunder, versteht ihr? Ich habe das erklärt, ja. Das Ergebnis war, dass die Apostel viele Gemeinden gegründet haben und Mitarbeiter geschult nach der gleichen Methode, in der sie selbst trainiert wurden. Die Jünger waren 3,5 Jahre mit Jesus, haben gesehen, wie er gemacht hat, gelernt von ihm. Und später, was haben die gemacht? Ja, das Gleiche, was sie gesehen, gehört und Jesus mit ihnen gemacht hat. Einfach das Gleiche weitergemacht. Und das hat geklappt. Das hat funktioniert. Versteht ihr? Viele machen sich Gedanken, ja, was wäre denn eine Methode, um ganz erfolgreich Gemeinden zu gründen? Und dann gibt's ja ganz viele Bücher, die dann sich rumsprechen, Buch so und so, die neueste Methode, um Gemeinden schnell aufzubauen oder so. Und so, versteht ihr? Die Methode ist in der Bibel. Das, was Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat. Wir müssen ja nichts Neues erfinden. Jünger auszubilden ist mühsame Arbeit. Nächste Überschrift. Jünger auszubilden ist mühsame Arbeit. Man könnte sagen, weißt du was, Rolf? Wir können hier etwas erfinden. Wir könnten 1000 Jünger machen auf einmal. Ne, das wäre eine ganz tolle Sache hier über YouTube oder so, ne? Oder 1000 Kopien machen von den Heften und dann 1000 Menschen schicken oder so, ne? Dann hätten wir ja 1000 Menschen auf einmal, ne? Und dann wäre ja alles viel schneller. Das wäre ja explosiv, ne? Und dann sage ich euch, guck mal, was Jesus gemacht hat. Könnte Jesus nicht 1000 Jünger gemacht haben? Ich sage, soweit ich die Bibel kenne, könnte ich sagen, ja klar, weil er hatte doch die 5000 Menschen gespeist. Kandidaten fehlten es nicht. Ne, versteht ihr? Kandidaten fehlten es nicht. Wenn Jesus das möchte, wenn er sich das vornehmen würde, dann, weißt du was, ich mache ja nicht 12 Jünger, sondern 1000. Ne? Dann werde ich ja die Welt viel schneller erreichen. Ja klar, wenn wir jetzt in 3 Jahre 1000 Jünger machen und diese 1000, jeden einzelnen von denen dann wieder 1000, ne, Jünger hat in den nächsten 3 Jahren, ja, dann geht's ganz schnell, dann ist die ganze Welt bekehrt, versteht ihr, ne? War Jesus jetzt nicht so gut in Mathe? Oder, ne, hat er das ja absichtlich gemacht, nur 12 Jüngern? Er hat es ja absichtlich gemacht. Da bin ich mir ganz sicher, dass er nicht 1000 Jünger gemacht hat, weil er wusste, wenn ich versuche 1000 Jünger zu machen, dann mache ich gar keiner. Weil Jüngerschaft ist ja nicht nur hier viele Schüler zu haben, sondern er musste auch sie geistlich aufbauen, Seelsorge mit ihnen machen. Er musste sein geistlicher Vater sein. Er musste sie betreuen. Ne? Und das alles ja geht nicht mit 1000. Versteht ihr? Das geht ja nur mit 12. Und ne, einer von denen ist noch abgefallen. Da sieht ihr, ne? Es ist ja nicht so leicht. Wenn Jesus 1000 Jünger hätte, dann wäre ja keiner von denen in der Lage, ein Apostel zu sein, ein Ausgesandter, Verkünder, Missionar. Aber er hat 12 gemacht und 11 von ihnen waren in der Lage, Gemeinde zu gründen, zu gehen, zu predigen, zu verkünden, wirklich die Arbeit Jesu stellvertretend weitermachen. Das ist der Punkt. Die Arbeit eines Jüngerausbilders ist, ne? Ameisenarbeit. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff gibt in der deutschen Sprache, aber ich habe es dann erfunden. Ameisenarbeit. Beständig und treu. Beständig, treu. Nicht in Massen. Nicht hier ganz, ganz viele auf einmal machen, sondern ne, die Ameise, die schleppt ja einen Korn und dann den nächsten Korn und nächsten Korn und immer so. Ne, arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und so in der Jüngerschaft, Arbeit ist so eine Art Arbeit, wo man ja jeden einzelnen Jünger pflegt, das heißt im Sinne von betreut, persönlich mit ihm betet, guckt, ob er wirklich sich stabilisiert geistlich. Ja, viele können sagen, ja Rolf, aber das zu lehren, was die 12 Hefte ne, beinhalten, das kann man ja tausend- oder millionenfach machen. Über diese Videos und so auf YouTube, da kann Millionen Menschen das gucken. Ne? Aber die Weitergabe von Wissen, weil darum geht es in so einem Video, da gibt man Wissen weiter. Weitergabe von Wissen ist ja nicht die ganze Jüngerschaft, sondern ist ja nur die Hälfte davon. Ja, die Hälfte. Die Hälfte, weil die andere Seite, diese geistliche Elternschaft, werden wir auch in späteren Lektionen uns vertiefen in dieses Thema. Im Thema geistliche Elternschaft. Eine Bildung von Andachtsgewohnheiten und Charakter. Das heißt, dass der Jünger Ausbilder schaut, dass sein Jünger Andachtsgewohnheiten entwickelt. Wirklich betet. Zu Hause, alleine. Ja, und wenn er das nicht schafft, dann gucken, warum klappt das nicht? Wie kann ich helfen? Und sowas kann man ja nicht in Massen machen. Das ist ja etwas ganz persönlich. Und die Entwicklung vom Charakter. Dass der Jünger aufhört, Böses zu tun, zu lügen, zu stehlen und solche Sachen, mit ihnen das verarbeiten in Seelsorge und so. Das kann man ja nicht schnell und in Massen tun. Deswegen habe ich hier geschrieben, Jesus war ja ein, im Klammern, Arbeitstier, wie man so sagt, wie man so Menschen nennt, die, ne, Workaholic, versteht ihr, ne, die ganze Zeit gearbeitet haben. Ich wollte mal hier sagen, ja, aber Jesus hat auch ein bisschen ne, sich ausgeruht, ne? Jesus hat doch auch sich ausgeruht. Er war ja keine Maschine, da haben wir mal geguckt, so im Neuen Testament, wie oft da steht, dass Jesus sich ausgeruht hat. Ja, und in den Evangelien steht ja nur zweimal, dass er sich ausgeruht hat. Und das ist sehr interessant, diese Information. Nur zweimal in 3,5 Jahre hat er sich nur zweimal ausgeruht. Ja klar, sicher hat er ja jeden Abend auch geschlafen, jede Nacht auch geschlafen. Aber diese Information ist wichtig. Ihm war das Ausruhen nicht so wichtig, versteht ihr? Und Jesus ist ja unser Vorbild. Er hat ständig etwas gemacht. Johannes 5, Vers 17. Wolfgang, lies mal bitte diesen Vers.
Jesus aber antwortet ihnen: Mein Vater wirkt, arbeitet bis jetzt und ich wirke, arbeite auch. Johannes 5, 17.
Ja, auf Portugiesisch, auf Englisch, da stehen ganz deutlich dieses Wort arbeitet. Arbeitet. Meu pai trabalha até agora. Und ich musste das hier in Klammern stellen. Mein Vater arbeitet bis jetzt, wirkt in Klammern arbeitet, damit es deutlicher wird, um was es geht. Mein Vater, Gott, arbeitet. Und ich arbeite auch, hat Jesus gesagt. Tatjana, lies mal bitte den nächsten, Matthäus 20, 1.
Denn das Reich der Himmel gleicht ein Hausherr Gott, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in deinen Weinberg einzustellen. Matthäus 20, 1.
Ja, hier, wenn wir wissen wollen, ja, wie sieht denn das Reich Gottes aus? Wie funktioniert das Reich Gottes? Da könnten wir ja sehr lange darüber reden, aber hier ein Detail, was in diesem Moment wichtig ist. Das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, ja, Gott ist gemeint, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Das ist der Vergleich. Gott, er geht durch die Welt und sucht, wer für ihn arbeiten möchte, versteht? Das ist die Botschaft von diesem Vers. Der nächste Vers, Isaias, lies mal bitte.
Denn das Reich der Himmel... Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Johannes 4, Vers 38.
Hier steht, wie oft steht hier das Wort, Verb und so, arbeiten, gearbeitet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Dreimal, in einen Vers. Da geht es um Arbeit. Ihr, die Jünger Jesu. Arbeit. Und was meint Jesus hier? Was meint der Jesus hier? Jesus, soweit ich das verstehe, meint hier die Propheten vom Alten Testament und Jesus. Das heißt, alle, die vor die Jünger gearbeitet haben im Reich Gottes. Seit es Welt gibt, alle Menschen, die ja für Gott etwas getan haben, sind diese, die ja gearbeitet haben. Und er sagt, die Jünger und ihr, macht das weiter. Und diese Botschaft gilt auch für uns. Was wir hier machen, ist ja nicht die Erfindung des Rades. Ich sage nicht, Leute, wisst ihr was? Alle Kirchen, die es gibt, sind schlecht, sind falsch, sind Sekten und nur unsere ist richtig. Wir haben das Evangelium zum ersten Mal in der Weltgeschichte richtig verstanden. Und wir gründen die richtige Religion. Versteht ihr? Das wäre ja dann gegen der Bibel. Weil Jesus hat gesagt, dass man ja arbeitet, man tretet in der Arbeit von anderen ein. Das, was wir hier machen, ist nichts weiter als die weiterzumachen, was ja andere schon länger machen. Mein Großvater war auch Missionar, mein Vater war Pastor und der Pastor Juksch, den wir oft nennen, der hat uns eine Bejüngerschaft, meine Frau und mir und okay, ganz, ganz viele anderen Pastoren, die uns Älteste und Geschwister, die uns ermahnt, gelehrt haben und so weiter, gearbeitet haben für Jesus und wir arbeiten mit ihnen, die sind so geistig, die sind ja nicht hier in diesem Raum, aber die sind irgendwo anders und arbeiten auch. Und wir arbeiten zusammen. Ja, wenn wir jetzt anfangen, für Jesus zu arbeiten, dann sind wir nicht die Erste, die das machen. Viele, viele andere haben das gemacht. Und das ist ja, ich sage mal so, demütigend, dass wir sagen, okay, Millionen andere haben das auch gemacht und wir machen da mit. Die nächste Überschrift heißt, übernimmt nicht der Heilige Geist die Verantwortung? Ne? Da muss ich so einen negativen Absatz machen, um entgegenzuwirken von... Was Sie schon gehört haben, manche sagen, ja, Jüngerschaft, wisst ihr was, diese ganze Sachen hier, diese Schulungen, so, das ist ja alles so kompliziert. Weißt du was? Bete, leg das in den Händen vom Heiligen Geist und ne, ruh dich aus. Versteht ihr? Evangelisieren und hier, ein bisschen da, ein bisschen beten, ein bisschen in den Gottesdienst gehen und alles ist paletti. Versteht ihr? Aber Jesus hat ja nicht dem Heiligen Geist befohlen, Jünger zu machen, oder? Er hat nicht gesagt, geht und ruht euch aus, der Heilige Geist wird Jünger machen. Nee, er hat gesagt, geht und macht zu Jüngern und lehrt sie alles. Das heißt, Jesus hat ja seinen Jüngern befohlen, Jüngerschaft zu machen. Und dann könnte jemand kommen und sagen, ja, dann ist ja der Heilige Geist völlig unnütz. Dann sage ich, nein, der Heilige Geist, der unterstützt uns in diesem Werk und wirkt durch uns. Versteht ihr? Der Heilige Geist, ja, macht das ganze Werk, aber durch uns. Nicht ohne uns, sondern durch uns. Das ist ja eine Zusammenarbeit. Eines annulliert das andere nicht. Nächster Punkt, Säen und Gießen. Jeder Bauer weiß, dass Säen und Gießen schwere Arbeit ist. Ja, wer einen Garten hat oder so, weiß, dass es ja nicht leicht ist. Aber ein Bauer, da geht's um eine Stufe höher. Was so die Bauern so machen. Das ist ja kein Garten. Ich lese mal hier zwei, oder Betty, würdest du bitte hier mal diese zwei nächsten Verse lesen?
Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. 1. Korinther 3, Vers 6. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seinen eigenen Arbeit. 1. Korinther 3, Vers 8.
Ganz, ganz viele Informationen über Jüngerschaft hier, weil es steht ja, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen. Das ist ja ein Vergleich. Er sagt ja nicht wörtlich, dass die ja auf dem Feld gearbeitet haben und da etwas gesät haben, Samen oder so, sondern ja im übertragenen Sinn. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen. Er meint, dass Paulus evangelisiert hat und Apollos hat begossen. Das heißt, was ist dieses Begießen der Pflanze? Das ist die Jüngerschaft, die Lehre. Und Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Versteht ihr? Gott hat auch zusammengearbeitet. Die Tatsache, dass ja Apollos Jüngerschaft gemacht hat, ja, ist ja kein Widerspruch zu sagen, ja, dann hat Gott nichts gemacht. Nein, Gott hat das Gedeihen gegeben. Der Bauer, der kann ja nicht bewirken, dass die Pflanze wächst. Was kann er denn machen? Er kann die Pflanze gießen. Die Pflanze wächst, wenn Gott das Gedeihen gibt. Und so die Menschen, wir können nicht den Glauben der Menschen stärken, ich sag mal so, mit unseren eigenen Händen. Das können wir nicht. Was können wir dann machen? Ja, wir können denen das Wort Gottes lehren, Jüngerschaft machen und Gott wird das Gedeihen geben. Eine Zusammenarbeit. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Das heißt, die Arbeit der Evangelisation, die Arbeit der Jüngerschaft, ist ja eine Arbeit, die ja zusammen gemacht wird. Das eine hängt vom anderen ab. Wenn ja der Bauer nicht sät, ja, dann bringt es auch nichts, wenn er gießt. Versteht ihr? Er muss zuerst säen, dann gießen. Das ist ja eine Sache, die ja zusammen gehören. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Ganz wichtiger Punkt. Arbeiten, arbeiten. Wenn wir mehr für Gott arbeiten, dann werden wir ja mehr Lohn bekommen. Wie könnte ich das sagen? Es geht hier nicht um Mathe oder so zu sagen, hier, du hast ja so und so viele Stunden gearbeitet, dann wirst du so und so großen Lohn vor Gott haben im Himmel oder so, sondern es geht nur um diese Idee. Arbeiten im Reich Gottes, die Jüngerschaft machen, sich anstrengen, sich bemühen und Gott wird das belohnen. Wer sich mehr angestrengt hat, ja, dann wird Gott irgendwie, wir wissen nicht genau, aber wird das bewerten und sagen, das war gut. Und wer sich wenig angestrengt hat, dann wird ja nicht so sehr gelobt werden. Aber Betonung ist, dass wir uns bemühen, evangelisieren und Jüngerschaft machen. Das ist die Betonung dieser Verse. Und damit, ja, warum muss der Bauer säen und gießen, damit er dann auch ernten kann. Was ist ja dann die Ernte? Die Ernte ist ja, wenn die Jünger zu Mitarbeitern werden. Das ist ja die Ernte. Das ist die Ernte. Matthäus 9, 37. Ich denke, jetzt ist wieder Wolfgang dran.
Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Matthäus 9, 37.
Ernten bedeutet in diesem Fall, Jünger zu Mitarbeiter ausbilden. Die Ernte ist ja die Multiplikation. Man sät ja ein paar Körner und erntet ja ganz viele. Die Multiplikation, mehr. Man sät das Wort Gottes, man gießt durch die Jüngerschaft und dann erntet man mehr. Mehr Mitarbeiter für das Reich Gottes. Und wenn ja wenige Mitarbeiter ausgebildet werden, dann ist es ja nicht gut für das Reich Gottes. Das Reich Gottes braucht viel Ernte, viel Mitarbeiter. Jesus hat dann gesagt, betet, dass Gott mehr Mitarbeiter schickt. Mehr frisch Bekehrte sollen Jüngerschaft machen, damit sie auch im Reich Gottes sich engagieren. Die nächste Überschrift, Jünger ausbilden kostet. Jünger auszubilden ist mit vielen Kosten verbunden. Materiellen Kosten sowieso, zum Beispiel hier Geld, wenn man jetzt Jüngerschaft macht und sich trifft, dann will man etwas zusammen essen oder so, ein Stück Kuchen oder so, dann kostet das. Oder das Transport, den Jünger zu besuchen, Sprit und so. Unterstützen. Vielleicht hat der Jünger hier irgendwie welche Schwierigkeiten, finanzielle Schwierigkeiten. Dann sollen wir ihm helfen mit Geld. Das sind alles Kosten, die die Jüngerschaft verursacht. Andere Arten von Kosten, die Zeit. Die Zeit, den Jünger zu besuchen, die Zeit für die Schulung, die Zeit, die Schulungen vorzubereiten, die Zeit im Gebet, kostet Zeit, kostet Anstrengung, kostet Mühe, kostet, dass man ja ein vorbildliches Leben führt. Ja klar, weil wenn unser Leben ja nicht in Ordnung ist, dann sind wir nicht in der Lage, Jünger zu machen. Paulus hat gesagt, seid meine Nachahmer, das heißt, Jünger zu machen ist ein Stück weit das, genau das, dass unsere Jünger uns nachahmen. Und wenn wir ja Probleme haben, wie kann man sagen, ein Leben, was ja nicht ganz korrekt ist, nicht ganz der Bibel entsprechend, ja, dann können wir keine Jüngerschaft machen. Ja, weil wir dann ja diese Krummheit weitergeben, diese Krankheit weitergeben. Deswegen ja ein vorbildliches Leben führen, ist ja auch die Bemühung, die wir uns geben müssen, damit wir Jünger machen können. Weniger Freizeit. Ja, wer Jüngerschaft macht, der hat weniger Freizeit. Disziplin, die Uhrzeiten, die Termine und so weiter, die Vorbereitung, Hingabe, Engagement, Verpflichtung, Training, Opferbereitschaft, Organisation, Gehorsam und so weiter und sogar Tränen. Lass mal sehen, jetzt ist Tatjana dran.
Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Apostelgeschichte 20, Vers 31.
So ein Beispiel, wie der Apostel Paulus sich so sehr in die Sache hineingesteigert hat, dass er sogar geweint hat, wenn er gemerkt hat, dass seine Jünger einen falschen Weg eingeschlagen haben. Dann hat er geweint, um sie zu ermahnen, bitte, hör damit auf, bitte komm zurück zum Weg, bitte, verlass den Weg nicht, bitte fall nicht vom Glauben ab, versteht ihr? Er hat sich wirklich bemüht, jeden Einzelnen, da geht es um diese Sache, jeden Einzelnen, nicht hier in Massen, sondern einzeln, 3 Jahre lang. Und diese 3 Jahre, versteht ihr, ich sage das öfter, 3,5 Jahre oder 3 Jahre Jüngerschaft, und hier Paulus, 3 Jahre lang, jeden Einzelnen unter Tränen ermahnt. Wenn wir Jünger Ausbilder werden wollen, müssen wir uns bemühen. Und wenn wir merken, dass ja unsere Jünger sich falsch entwickeln, sie zu ermahnen. Und der Apostel Paulus hat es so ernst genommen, dass er sogar dabei geweint hat, als er sie ermahnt hat. Ich hoffe, dass jeder, der diese Schulung besucht, ein jünger Ausbilder wird. Halleluja, Amen, das hoffe ich. Trotzdem sollte sich jeder bewusst sein über die Kosten. Da kommt ja wieder so ein Vers, lass mal sehen, ich denke, jetzt ist wieder Isaias dran.
Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Lukas 14, Vers 28.
Eine weltliche Weisheit, ne, wenn man ja etwas bauen will, ein Haus oder so, zuerst mal gucken, wie viel wird das kosten. Weil ansonsten, wenn man ja ne, mitten ja hier auf den, ne, nur die Hälfte gebaut hat und dann merkt, oh, da ist mir das Geld ausgegangen, ja, das ist dann ganz schlimm, lächerlich und schlimm, weil man dann eine Ruine hat und so, ne? Und so ähnlich, ja, wenn man ja irgendein Projekt hat im Leben, ja, ich möchte das machen oder jenes machen, ja, was brauche ich dazu, damit ich ja das Ziel erreiche? Und so die Jüngerschaft. Wenn wir ein jünger Ausbilder sein wollen, dann müssen wir nachdenken, mit welchen Verantwortung, mit welcher Mühe ist das ja verknüpft. Aber ich hoffe, dass ihr ne, sagt, nee, das nehme ich auf, diese Anstrengung, diese Mühe, das mache ich. Jetzt ein Abschnitt über Sachen, die es nicht gibt. Aber Sachen, die es nicht gibt, die gibt es. Ja, das war so eine interessante Sache, als unsere Lehrerin, als ich ja in der 5. Klasse war oder so, dann hat die Lehrerin uns über zum Beispiel die Fabelwesen, ne, dann hat sie gefragt, gibt es Fabelwesen? Dann haben alle gesagt, nein, ne, alle Schüler, und dann hat sie gesagt, doch, ne, dann haben alle ja Augen gemacht, ne, und sie hat gesagt, ja, in unseren Gedanken, ne. Okay, versteht ihr? Deswegen, okay, jetzt war jetzt eine Anregung, ein bisschen so witzig. Das Ziel ist zu zeigen, dass wir vielleicht auch geholfen werden, wenn wir nachdenken über Sachen, die es nicht gibt, Sachen, die nicht geschehen sind. Ich habe hier geschrieben, wie vieles wurde nicht gemacht, wie vieles hätte gemacht werden können. Das heißt, wenn jeder Mensch, der gedacht hat, ich kaufe mir ein Auto, wenn jeder das gemacht hätte, ne, wie viele Menschen hätten dann Autos? Ne? Oder wenn jeder Mensch, der gesagt hat, werde Millionär oder so, ne? Wie viele Millionär gäbe es dann? Oder wie wenn alle Leute, die sagen, ich werde ein Haus bauen, wirklich das gemacht haben. Versteht ihr, was ich meine? Wenn alles ja in Erfüllung gegangen wäre, was die Menschen so geplant haben, gedacht haben. Aber nein, nicht alles hat geklappt. Wie viele Menschen hätte gerettet werden können, aber wurden nicht? Ne? Viele Menschen hätten gerettet werden können, aber wurden nicht gerettet. Die gehen verloren. Ganz viele gehen verloren. Die könnten gerettet werden, aber wurden nicht. Nächste Frage. Wie viele Menschen hätten Mitarbeiter des Reich Gottes werden können, aber wurden nicht? Versteht ihr? Sicher ganz, ganz viele. Ganz viele Menschen, die zum Glauben gekommen sind und dann irgendwie nicht gereift sind, genügend. Und dann nicht zum Mitarbeiter des Reich Gottes geworden sind. Ich habe geschrieben, wirklich sehr viele, ne? Aus verschiedenen Gründen. Ja, warum? Warum ist das alles nicht passiert? Es gibt viele Gründe dafür. Viele sind gerechtfertigt, aber oft wegen Faulheit oder Nachlässigkeit. Ich weiß nicht, ob ich schon kapiert habe, worauf ich hinaus will. Vieles könnte geschehen sein, aber weil ne, Christen oder die jüngeren Ausbilder, einige, ne, ich meine jetzt nicht euch, aber einige, faul waren, die gedacht haben, ja, wenn ich ein Jünger habe, mehr oder weniger, was für ein Unterschied wird das machen und so, ne? Aber wenn alle so denken, ne, dann werden ja viele nicht bejüngerschaft. Und dann werden viele nicht zu Mitarbeitern des Reich Gottes und das Reich Gottes wächst nicht so schnell, wie es wachsen sollte. Deswegen, hier geht es um Thema, ne? Die Folgen der Untätigkeit, der Gleichgültigkeit und der Faulheit und der Nachlässigkeit. Die Folgen davon, die sind ganz gravierend und schlimm, aber werden oft nicht erkannt. Warum nicht? Warum werden die Folgen der Nachlässigkeit, Gleichgültigkeit nicht erkannt? Weil sie es nicht gibt. Versteht ihr? Sachen sind nicht geschehen, weil Menschen faul waren, um sie zu machen. Und deswegen sieht man diese Sachen nicht, weil sie es nicht gibt. Und deswegen juckt das keinem. Versteht ihr? Aber das sollte uns jucken und wehtun, dass so viele Menschen nicht gerettet wurden und nicht bejüngerschaft wurden und nicht zu Mitarbeiter des Reich Gottes geworden sind, die werden könnten. Das sollte uns jucken. Und genau deswegen mache ich auch Jüngerschaft, weil ich das gemerkt habe im Laufe der Zeit, dieser Prozess, wie das funktioniert, dass viele Menschen abfallen, dass viele Menschen ewig dauern, um im Geist, im geistlichen Bereich zu reifen, geistlich reif zu werden und dann nie zu Mitarbeiter des Reich Gottes werden. Ich habe das gemerkt und deswegen bin ich ja, ne, verknallt in Jüngerschaft, weil ich weiß, das ist der Weg, um das zu erreichen, diese Sachen zu erreichen. Aber dann müssen wir aufhören mit ja Untätigkeit, Gleichgültigkeit, Faulheit, Nachlässigkeit, müssen wir aufhören damit und anfangen hier, ne, etwas zu tun. Nächste Überschrift heißt, was habe ich davon? Ne? Ja, ich versuche euch zu überzeugen, dass es ja wichtig ist, Jüngerschaft zu machen, aber vielleicht fragt sich der ein oder andere, was habe ich davon? Was verdiene ich damit? So wie der Bauer, ne? Wenn er sich fragt, was verdiene ich damit, was habe ich davon, wenn jetzt ein Baum, ja ein Apfelbaum oder so, 3 Jahre lang pflege und gieße und dünge, ne? Ja, die Antwort ist, eine reichliche Ernte guter Früchte. Das hat der Bauer davon. Ja, und wir Christen, wir haben die Ernte der geistlichen Früchte, der Frucht des Geistes zum Beispiel. Ein Mensch, der gesegnet, verändert, verbessert und Jesus nachfolgt. Und dass wir sehen, diese Menschen, wie die befestigt sind im Glauben. Und ja, wir können ja nicht 2 Situationen nebeneinander stellen, im Sinne von, ich kann ja nicht wissen, wie ein Mensch heute leben würde, wenn er ja die Jüngerschaft nicht gemacht hätte. Versteht ihr? Das können wir ja nicht beweisen. Wir können jetzt nicht einen Mensch klonen und sagen, okay, mit einem machen wir Jüngerschaft, mit dem anderen nicht. Und naja, vergleichen wir. Versteht ihr? Das können wir nicht machen. Aber wir können uns so vorstellen, indem wir auch so gucken, wie entwickeln sich die Menschen, die keine Jüngerschaft machen, und wie entwickeln sich die Menschen, die Jüngerschaft machen, als Gruppe, und diese 2 Gruppen vergleichen. Und dann merken wir, dass diese Menschen, die Jüngerschaft machen, viel, viel stabiler sind im Glauben und viel öfter zu Mitarbeiter des Reich Gottes werden. Und dann sehen wir, dass es ja doch wichtig ist, Jüngerschaft zu machen. Und diese andere Gruppe, ne, die ist diese Gruppe, die jetzt, ne, wo die Sachen ja nicht gemacht wurden, die, ne, wo die Früchte nicht geerntet wurden. Jetzt wieder so ein Gedankenspiel. Ich wurde doch evangelisiert von einem Pastor, ich habe schon heute genannt. Meine Frau und ich wurden evangelisiert von diesem Pastor. Und der war ja schon über die Rentenzeit hinaus, als er das gemacht hat. Und wie wär's, wenn er das nicht getan hätte? Okay, ich kann das euch nicht beweisen. Ich kann nicht beweisen, dass ja, wenn er nicht wäre, dann wäre ich hier nicht. Dann hätte ich ja nicht Theologie studiert, dann hätte ich mich nicht bekehrt, dann hätte ich nicht, wäre ich kein Missionar oder so. Okay, ich kann das nicht beweisen, weil ich ja nur ein Leben habe, aber ich kann mir das vorstellen, versteht ihr? Wenn er das nicht gemacht hätte. Und dieser Gedankenspiel ist ja total wichtig, damit wir denken, was wäre, wenn nicht, wenn er das nicht gemacht hätte. Und deswegen sage ich, Halleluja, Gott sei Dank, er hat es getan. Ihr könnt sagen, weißt du was, ich kriege jetzt Rente, ich gehe einfach hier ziemlich zurück in mein Haus und schaue fern. Ne? Aber nein, er hat Evangelisationswochen gemacht und dann haben wir ihn gehört und wir haben uns bekehrt. Und heute sind wir Missionare. Und ne, wahrscheinlich wäre ich ja nicht hier und würde ja diese Schulung nicht durchführen, etc. etc. Das sind so diese Sachen, die ja vielleicht nicht passieren hätten. Deswegen nachdenken. Ne? Wenn dieser Pastor heute noch leben würde, dann würde ich zu ihm gehen und sagen, danke, danke, Pastor Jukic, dass du das gemacht hast, dass du uns evangelisiert hast. Ne? Sehr wenige Menschen kommen zu mir und sagen, danke Rolf, weil durch dich bin ich zum Glauben gekommen. Ich selber habe noch nie den Pastor getroffen, durch den ich mich bekehrt habe, als ich 17 Jahre alt war, in eine bestimmte Jugendtreffen, der da gepredigt hat und wo ich ja diese besondere Erfahrung hatte, der Neugeburt. Ich selber habe ihn noch nie getroffen und ihm noch nie gesagt, weißt du was, ne? Du warst das Instrument, was Gott benutzt hat. Aber trotzdem ist das so. Trotzdem ist das so. Auch wenn die Leute nicht zu dir kommen und sagen, lieber so und so, danke, dass du mich evangelisiert hast, weil ansonsten werde ich ja nicht bekehrt, dann werde ich ja am Ende ja weg von Gott oder so, getrennt von Gott. Aber, ne? Ja, niemand oder sehr, sehr wenig machen das, aber trotzdem ist das so, ne, dass ja jeder Älteste in einer Gemeinde hat eine Geschichte von Menschen, die ihn, ne, unterstützt haben, die ihm geholfen haben, die Mentoren, Lehrer, Jüngerausbilder, Pastoren und so weiter, die sich Arbeit gegeben, Mühe gegeben haben, investiert haben in diese Person, in diesen Mensch. Ist das so? Ne? Amen? Das ist so. Ne, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ein Ältester kommt und sagt, nein, Rolf, niemand hat an mir investiert, habe mich bekehrt, habe die Bibel gelesen alleine zu Hause und da habe ich mich bekehrt und nur die Bibel gelesen und bin so ein Pastor geworden. Ne? Theoretisch ist das möglich, aber ich habe noch niemanden kennengelernt, wo das so passiert ist, sondern da ist immer viele andere Menschen im Spiel, die ermutigen, die lehren und so weiter. Und deswegen komme ich zurück zum Punkt. Deswegen ist wichtig, dass wir uns auch diese Mühe geben und andere lehren. Auch wenn wir vielleicht nichts davon haben, versteht ihr? Auch wenn der Jünger nicht sagt, Rolf, danke, dass du mich ausbildest als Jünger. Ne? Die meisten Jünger machen das nicht, aber trotzdem sehe ich das, erkenne ich das im Leben der Jünger, dass es ihnen besser geht im Laufe der Zeit, dass sie geistlich besser dastehen. Und das ist der Feedback, wo ich sage, das lohnt sich. Diese Arbeit zu machen, das lohnt sich. Oder wenn ich gucke, wie andere Menschen mich helfen, mir Ideen geben, für mich beten und mich lehren oder Bücher schreiben. Ich lese hier ein Buch, ne? Und wie oft hast du ein Buch gelesen und gedacht, oh, ich muss mal den Autor dieses Buches hier einen Brief schreiben und mich bedanken bei ihm, weil er total ein Segen ist. Ja, versteht ihr? Wie oft habt ihr das gemacht? Ich habe das noch nie gemacht. Ne? Aber wieso schreiben die Autoren von Büchern dann die Bücher? Ja, weil die irgendwie den Eindruck haben, ja, das hilft den Menschen. Und so habe ich auch den Eindruck, dass meine Bücher die Menschen helfen. Ne? Und den Eindruck, ja, weil ich mich unterhalte mit den Menschen. Ich merke, dass es den Menschen besser geht, dass die mehr beten, dass die mehr die Bibel lesen, und so weiter. Man merkt, wenn man sich unterhält mit den Leuten, und deswegen sage ich, ja, das lohnt sich. Du wirst merken, dass diese Menschen, mit denen du Jüngerschaft machst, dass die wachsen, dass sie stabiler werden. Und das ist ja unsere Belohnung, dass wir merken, dass wir Menschen retten. Einige Theologen würden jetzt hier mich umbringen, weil ich das gesagt habe, weil wir ja niemand retten. Jesus rettet uns, ja, aber wir sind da Werkzeuge, versteht ihr? Werkzeuge für die Rettung, die Gott macht. Wenn wir jemandem sagen, komm, ich werde dich bejüngerschaften, ich werde dir die Bibel lehren. Und dieser Mensch, der kommt und später erzählt er, wie bei mir schon ein paar Male passiert ist, ja, Rolf, du weißt, als ich ja angefangen habe mit der Jüngerschaft, da war ich sehr entmutigt, mein Glaube war total schwach, ich war am Boden und bin mir ziemlich sicher, wenn ich ja keine Jüngerschaft gemacht hätte, wäre ich ja vom Glauben abgefallen, weil ja ich da so entmutigt war, ich ging ja nicht mehr in der Gemeinde und so weiter. Versteht ihr, was ich sage? Dass es sich lohnt, Menschen einzuladen. Komm, mache Jüngerschaft. Ich werde dir was beibringen. Ich hoffe, ich konnte dich, lieber Schüler, vom Ernst der Lage überzeugen, wie dringend die Gemeinde das Werk der Jüngerschaft etablieren muss und die Jüngerausbilder ihre Arbeit hingebungsvoll machen sollen bis zum letzten Tag. Dies zu unterlassen wäre extreme Verantwortlosigkeit vor dem Herrn. Ich denke, jetzt ist Betty dran, ne? 1. Korinther 15, 58.
Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu ihm, dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. 1. Korinther 15, Vers 58.
Halleluja. Ne? Zweimal Werk des Herrn, ja, Werk, ne, hat ja mit Arbeit zu tun. Ne? Nehmt immer zu. Zunehmen ist ja mehr, ne? Arbeiten, nimmt immer zu im Werk des Herrn. Das heißt, arbeitet mehr, ne? Weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Ne? Diese Beispiele, die ich genannt habe, zeigen uns, dass diese Arbeit nicht vergeblich ist. Die Arbeit der Jüngerschaft, die Arbeit der Lehre ist nicht vergeblich, obwohl wir denken, ja, so lange 3 Jahre hier, ne? Ein paar Leute, 3, 4 Leute, 11, 12 oder 30 Personen, eine Bejüngerschaften, während andere hier 100 Leute in dieser Zeit evangelisieren, zu Jesus geführt haben, und ich setze mit hier ein paar Leute in einer Gruppe und 3 Jahre und mache das, ne? Aber nein, diese Arbeit ist nicht vergeblich im Herrn. Ich lese mal die 3 Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1, wenn die Apostel ja keine Supermänner waren, wie schafften sie, das große Werk zu machen? Frage Nummer 2, der Heilige Geist arbeitet in der Jüngerschaft. Welches ist sein Werkzeug? Und Frage Nummer 3, welche sind die Folgen, wenn wir keine Jüngerschaft machen? Amen. Halleluja.